Du bist Vorsitzender der Supporters Crew in Freiburg, bundesweit aktiv in der Fanvereinigung Unsere Kurve. Vielleicht kannst du eure Ziele und wer ihr seid, Unsere Kurve vorstellen.
Das unterscheidet sich tatsächlich gar nicht so arg, ob man jetzt lokal das Freiburger Engagement anschaut oder bundesweit. Das übergeordnete Ziel ist, die Berücksichtigung von Faninteressen zu stärken, sich für Fankultur und Freiräume einzusetzen. Und wir verstehen Fußball als ein wertvolles Kulturgut, als was, was allen Menschen gehört, für alle Menschen zugänglich sein soll und dass sich jeder Mensch dort auch wiederfinden kann. Und dafür setzen wir uns ein.
Zur Fankultur. Ihr seid ja als Supporters Crew nur in Anführungsstrichen eine Fangruppe hier in Freiburg. Es gibt ja die Fangemeinschaft und dann gibt es die Ultras und dann gibt es noch zig Fanclubs von der Ortenau bis Richtung Lörrach. Wie sind die Verbindungen, die Kontakte innerhalb dieser Fangruppen?
Wir verstehen uns als Supporters Crew, als Interessengemeinschaft von aktiven Fans. Also wir bewegen uns genau in der Mitte dieses Feldes, das du gerade beschrieben hast. Und bei uns kann ja jeder einzelne Mensch Mitglied werden. Also ich kann in einem Fanclub Mitglied sein und gleichzeitig bei uns oder in der Ultragruppe und gleichzeitig bei uns oder nirgendwo und bei uns. Und ich glaube, dass das zum Beispiel jetzt von der Supporters Crew das ausmacht, dass wir auch in alle möglichen Richtungen vernetzt sind in Freiburg und wir verstehen uns als Teil der aktiven Fanszene. Ich glaube, was wir in der Pandemie gemerkt haben, ist, wie arg wir auf das Stadion angewiesen sind, um miteinander in Kontakt zu stehen. Und es gibt Menschen, da habe ich gedacht, das ist ja normal, dass ich die jede Woche sehe. Ich brauche ja keine Handynummer von denen und ich muss denen auch nie schreiben. Und plötzlich sehe ich die über ein oder zwei Jahre einfach gar nicht mehr, weil also unsere Selbstverständlichkeit des Kontakts der Fußball ist und das Fußballstadion, ob zu Hause oder auswärts. Deswegen, ich finde, das zeigt schon, dass wir sehr verbunden sind über den Fußball und nicht immer noch privat, also noch, das ist ja auch privat, aber nicht immer noch mal außerhalb davon. Und jetzt zum Beispiel das Pokalfinale hat gezeigt, dass wir richtig gut zusammenstehen können. Dass wir, natürlich gibt es Unterschiede. Jeder sucht sich aus und jede sucht sich aus, wo man organisiert sein will, weil man sich in einem Fanclub vielleicht wohler fühlt als in einer Ultragruppe oder in der Mitgliedschaft bei uns wohler als in der Fangemeinschaft oder andersrum. Aber am Schluss eint uns ja die Liebe zum Fußball, die Leidenschaft zum Sportclub. Und das hat sich beim Pokalfinale zum Beispiel gezeigt. Da haben nicht nur organisierte Fans, auch alle Unorganisierten so an einem Strang gezogen. Und ich weiß nicht, ich glaube, jeder Mensch, der in Berlin im Stadion war, hat gesagt, konnte nicht aufhören, Menschen zu winken und sagen, wow, du bist auch da, du bist auch da, du bist auch da. Das ist ja großartig. Deswegen, ich glaube, in der Sache, in den Inhalten, aber auch in dieser Leidenschaft sind wir verbunden und die Kontakte wachsen über die Jahre. Und die Pandemie hat zum Glück nicht dazu geführt, dass sie abbrechen.
Also das mit Berlin kann ich persönlich nur bestätigen. Ich war selber auch im Stadion.
Ja.
Es war eine tolle Atmosphäre und tolle Stimmung, trotz dem leider nicht so schönen Ende,
ja,
was das Ergebnis angeht. Aber alles drumherum, auch mittags am Breitscheidplatz, es war super. Wir sind ja hier in Freiburg an einem Erstligastandort, Bundesliga. Die letzten 42 Jahre waren ja geprägt durch Corona. Erst Geisterspiele, dann immer mal ein paar Zuschauer, deutlich begrenzt. Ich erinnere mich an Stichworte vor 42 Jahren, auch vom damaligen Geschäftsführer der DFL, Demut, Stichwort Kommerzialisierung. Wie habt ihr das aus Fansicht erlebt diese Zeit?
Ja, wow. Also eine Frage, über die wir wahrscheinlich bis in die Nacht rein diskutieren könnten und sprechen könnten. Und ich glaube, das sollte man immer wieder tun, weil es schon eine sehr intensive Zeit war. Also wenn ich nochmal zurückschaue, mir kommt es manchmal so vor, als ob das nicht nur in Anführungsstrichen mehr als 2 Jahre zurückliegt, sondern irgendwie, als ob das eine Zeitspanne von fast irgendwie einem Jahrzehnt war, weil das so einschneidend war für den Fußball. Zumindest für mich. Ich gehe seit meiner Kindheit zum Sportclub, zum Fußball, bin jetzt Mitte 30 und habe noch nie eine Unterbrechung erlebt. Andere haben in einem anderen Alter auch noch nie eine erlebt. Also es war eine sehr neue Situation für alle. Am Anfang war es vor allem davon geprägt, wie schockiert ich, aber auch viele andere waren, wie schlecht die wirtschaftliche Situation von einigen Vereinen ist. Also es ging ja darum, dass erstmal der Spielbetrieb ausgesetzt worden ist, was wir auch eingefordert haben aus Gründen des Gesundheitsschutzes. Wenn wir uns erinnern, das war ja doch auch sehr umstritten. Also stellt man ihn ein oder nicht ein. Ich war noch in Dortmund, da hieß es, so ein bisschen Desinfektionsmittel reicht schon aus, sonst muss man nichts machen. Ich glaube, da ist man mittlerweile zu anderen Erkenntnissen gelangt. Genau, da wurde der Spielbetrieb eingestellt und plötzlich standen Vereine, Clubs vor ihrer Existenz und haben gesagt, wir überleben das nicht, wenn wir mehr als einen Monat kein Fußball spielen. Und es ist natürlich schon erschreckend, wenn man die Diskussionen der letzten Jahre verfolgt, in denen es immer darum ging, Umsatzsteigerungen zu verkünden, noch mehr Geld in den Fußball reinzupumpen, aber auch immer zu sehen, dass auch vor allem Einzelne immer mehr davon profitieren, monetär. Und davon war diese Anfangszeit, ich glaube eher von wir mussten das komplett neu verstehen, dieses Fußballsystem, und sind dann noch mal viel tiefer eingetaucht, wie dieses System funktioniert.
Ich glaube, es war ja auch so, dass man erkannt hat, dass die 36 Erst- und Zweitligavereine keine Vereine in dem Sinne sind, so von früher, sondern letztendlich alle Wirtschaftsunternehmen.
Ja, und sehr schlecht wirtschaftende Wirtschaftsunternehmen. Also ich finde, das muss man tatsächlich noch mal deutlich machen. Wenn es, sagen wir, es wäre der Dorfverein XY von um die Ecke, ja, dann würde ich sagen, ich habe vollstes Verständnis, dass man eine Pandemie nicht eingeplant hat. Aber wenn man doch ein gut geführtes, solide wirtschaftendes Wirtschaftsunternehmen wäre und so viel Geld auch zur Verfügung hat, dass man dann keine Rücklagen gebildet hat. Also der Sportclub ist ja zum Glück ausgenommen. Ja. Ich glaube, wir können hier in Freiburg wirklich auch mit einem gewissen Stolz sagen, dass diese konservative Finanzperspektive und Buchhaltung und so, dass das wirklich ein Schlüssel zum Erfolg ist, was man ja auch sieht beim SC. Aber andere das eben nicht so gemacht haben, sondern immer den sportlichen Erfolg vorne dran gestellt haben. Und das ist fatal und das würde, glaube ich, in der echten freien Wirtschaft auch einfach nicht langfristig funktionieren. Deswegen ja, ich glaube, für viele war das nochmal ein Augenöffner. Es geht in erster Linie um Geld. Für mich als organisierten Fan, der das Ganze ziemlich lang schon kritisch auch begleitet, leider nicht überraschend, dass die Werte, die wir einfordern, nicht auf der Priorliste Nummer 1 der Geschäftsführenden stehen.
Wie siehst du die Zukunft? Wir stehen jetzt aktuell in der Sommerpause, aber Ende Juli, Anfang August geht es wieder rund.
Ich würde noch einmal kurz einen Blick zurückwagen, weil ich ja nur diese ganze Anfangszeit in der Pandemie angesprochen habe und ich noch mal herausstellen will, dass dann ja eine sehr intensive Auseinandersetzung noch mal mit der Frage stattgefunden hat, wie soll denn der Fußball sein eigentlich? Und es gab die Petition Unser Fußball, die 500.000 Fans unterschrieben haben, wo klar geworden ist, wir wollen zukunftsfähigen Fußball, wir wollen nachhaltigen Fußball, einen zeitgemäßen Fußball und einen basisdemokratischen oder zumindest mal einen demokratischen Fußball. Und was besonders war noch in dieser Zeit, weil ich das wichtig für den Blick in die Zukunft finde, ist, dass der öffentliche Diskurs sehr, sehr stark war. Also wir haben in der Öffentlichkeit, glaube ich, so intensiv über die Frage, was für einen Fußball wollen wir, diskutiert wie noch nie. Und so viele Funktionäre, und es sind immer nur Männer, deswegen jetzt mit Donate Hopfen neue Frau, aber in der Zeit muss man nicht darauf achten, wie man sagt. So viele Männer haben versprochen, was zu ändern. Und ich würde leider kein Fragezeichen mehr dahinter setzen, sondern sagen, es gab das Zeitfenster für Veränderungen und es wurde absichtsvoll nicht genutzt. Es wurden schon Veränderungen angestoßen, die werden in 10 Jahren auch irgendeinen Effekt haben, zum Beispiel mit Nachhaltigkeitszielen, ökonomisch, sozial, ökologisch, aber auch zum Beispiel im Club-Fan-Dialog. Aber das sind kleine Veränderungen und der große Wurf ist nicht dabei. Und deswegen ist mein Blick in die Zukunft ernüchtert. Ich glaube, vieles wird so weitergehen wie bisher, wie auch vor der Pandemie und auch noch größer, mit noch größeren Summen etc. Was mir Hoffnung macht, ist, ich glaube, viele, viele Menschen, die den Fußball lieben, haben sich eine kritischere Perspektive auf den Fußball angewöhnt. Und das macht mir Hoffnung, weil je mehr Menschen wir sind, die den Fußball lieben und ihn gleichzeitig kritisch, auch konstruktiv, aber kritisch begleiten, desto eher können wir Veränderungen anstoßen, weil wir brauchen eine Riesenmasse dafür, die sich einsetzt, zum Beispiel für Menschenrechte als Leitprinzipien im Fußball oder andere Themen. Deswegen ein ganz bisschen Hoffnung, aber auch trotz des schönen Wetters ernüchtert. In Wirklichkeit hat sich nichts verändert, es war keine Zäsur.
Es gibt ja deutliche Kritik an den Bedingungen in Katar. Unsere Kurve habt ihr, glaube ich, auch mit Gewerkschaftern und Amnesty einige Aktivitäten in dieser Hinsicht entfacht. Vielleicht kannst du da über den Stand, welche Aktivitäten, wer da noch dabei ist, berichten.
Es ist wirklich wichtig zu sagen, das Grundproblem ist die Vergabe nach Katar. Also da hat das Übel angefangen und da wurde Tür und Tor geöffnet für die ganzen Probleme, vor denen wir alle jetzt stehen. und dass niemand es geschafft hat, diese Vergabe vielleicht auch nochmal als zeitnah rückgängig zu machen. Und da gibt es noch etliche Korruptionsvorwürfe, die damit einhergehen, auch bei anderen Vergaben. Wir können auch über Russland sprechen. Also es ist, glaube ich, immer wichtig, dass man jetzt nicht über Katar als arabischen Staat spricht und nur das in den Blick nimmt, sondern auch die Europameisterschaft in Russland war höchst problematisch für eine queere Community, für andere Menschen, was man jetzt ja auch sieht, dass es da gewisse Problematiken gibt. Aber zu Katar, wir haben uns als unsere Kurve sehr klar positioniert und haben gesagt, wir wissen, es ist so ein bisschen realpolitisch positioniert, muss man vielleicht auch sagen, wir wissen, dass diese WM stattfinden wird. Also fordern wir Kriterien, die einzuhalten sind während dieser WM und im Idealfall darüber hinaus, also Presse- und Redefreiheit, kritische Berichterstattung auch durch den DFB, durch die Mannschaft, durch Funktionäre und Funktionärinnen, eine Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen, die über dieses Turnier, also über den Sport hinausgeht, sodass man sozusagen diesen Anlass nutzt, um über Menschenrechte zu sprechen, darüber, wie sie mit Füßen getreten werden, dass es immer noch heutzutage Systeme gibt, die nicht weit entfernt sind von Sklavenhaltung und Handel und anders kann man das nicht sagen und wie viele Menschen gestorben sind. Ein Künstler hat das, finde ich, sehr treffend ausgedrückt für das Plaisir der anderen Menschen, wie viele andere Menschen ihr Leben dafür lassen mussten und wie krank das eigentlich ist. Solche Dinge haben wir aufgestellt und natürlich wissen wir, dass das dann nicht einfach eins zu eins erfüllt wird. Es gibt andere Initiativen wie Boykott Katar, wo sich unfassbar viele verschiedene Netzwerke und Initiativen wieder angeschlossen haben, die viel deutlicher noch sagen, dass man so ein Ereignis komplett boykottieren muss. Wir sehen uns bei unserer Kurve ein bisschen dazwischen, zwischen Boykott und einer massiven kritischen Berichterstattung, um sozusagen wenigstens das noch zu nutzen. Und gleichzeitig, glaube ich, muss man zu keinem Zeitpunkt populistisch werden darin, weil es schon alles so dramatisch genug ist. Also man kann das sehr differenziert und ruhig und sachlich angucken und dann hat es schon genug Dramatik. Also da versuche ich schon auch darauf zu achten, dass wir das nicht mit so Schlagzeilen nutzen. Also weil auch das würde den Menschen nicht gerecht werden. Ich war jetzt bei einem Netzwerktreffen, das war der Auftakt, wo wir mit Veranstalter waren. Der Slogan ist nicht unsere WM, unter dem wir uns zusammen versammeln. Und ich glaube, das ist sehr passend. Es ist nicht unsere, weil wir haben sie nicht ausgesucht, wir haben den Ort nicht ausgesucht und wir können uns nicht damit identifizieren, unter welchen Bedingungen die Stadien gebaut worden sind. Die Situation der Migrant Workers ist nach wie vor fatal, aber auch wie die Situation von Frauen ist, von LGBTQ-Menschen und der Community etc. Und wir wissen auch, dass es allein auch so schon schwierig ist, für Menschen dorthin zu fahren. Es gibt ja Menschen, die nach wie vor die Nationalmannschaft gut finden und solche Turniere. Ich gehöre da nicht dazu. Aber auch da ist es schon schwierig, hinzufahren. Und zum Beispiel hat FSI, also das ist eine europäische Fanorganisation, die immer auch diese Turniere begleitet. Football Supporters Europe heißen die. Und QFF, das sind die Queer Football Fanclubs, also wo queere Fanclubs sich zusammengeschlossen haben. Die haben leider eine Stellungnahme machen müssen und erklärt, dass sie niemanden aus der queeren Community empfehlen können, nach Katar zu reisen, weil sie ihre Sicherheit nicht garantieren können. Und das muss man sich, glaube ich, auch mal klar machen, über was, also was für eine Dimension man da spricht. Selbst während des Turniers kann das nicht garantiert werden.
Du hast es schon gesagt, die WM wird stattfinden. Es hat sich ja, also in den letzten 2 Jahren, sage ich jetzt mal, in der öffentlichen Wahrnehmung ein Stück schon was bewegt. Das ist sicher Verdienste von Amnesty, von euch, von einzelnen Gewerkschaftern.
Human Rights Watch hat auch
Human Rights Watch, die da sehr aktiv darauf aufmerksam gemacht haben. Sind denn jetzt noch vom August bis Mitte November irgendwelche Aktionen geplant, um nochmal darauf aufmerksam zu machen? Die Frage ist natürlich schon, im November werden dann wieder die Fans zusammensitzen und dann ist natürlich schon oft so, dass das kein Thema oder zumindest nicht Hauptthema ist,
ja,
sondern Hauptthema wird sein das Spiel und Gewinn.
Wir haben jetzt gerade bei diesen Netzwerktreffen wurden auch viele Ideen gesammelt, was kann man lokal machen, was kann man aber auch bundesweit vielleicht nochmal machen. Ich hoffe, dass wir es hinkriegen, nochmal einen Aktionsspieltag in der Bundesliga zu realisieren, also weil das einfach eine sehr hohe Aufmerksamkeit für alle Einzelnen hat, aber auch medial, öffentlich. Und dann gibt es so Alternativaktionen, die lokal sind, also wo Bolzplatzturniere veranstaltet werden als Alternativangebot oder alternative Festivals oder so. Und dann gab es Ideen, auch zum Beispiel bietet man vielleicht ein kritisches Public Viewing an, also wo das einfach anders gerahmt wird. Ich glaube, man muss manchmal aufpassen, die Leute nicht zu arg zu nerven mit einer gesellschaftskritischen Perspektive, weil viele sagen, ich möchte halt gerne Fußball gucken. Ich glaube, das funktioniert nicht immer, aber es wäre mein Wunsch, das hinzukriegen, das sozusagen klar zu machen, was der Rahmen ist und trotzdem es nicht zu verteufeln, dass Menschen vielleicht es nicht schaffen, zu sagen, ich schaue dann aber mir den Sport nicht an. Also so, das wäre für mich zum Beispiel eine Frage, wie kann man sich dem vielleicht nähern, dass man auch da zusammenkritisch sein kann und nicht plötzlich so ein, ihr seid die das nicht checken und schaut das Spiel und wir sind die es checken und sind nicht da. Ich habe für Freiburg einen ganz großartigen Tipp, weil es pausiert gar nicht der gesamte Fußball dieser Zeit, sondern nur der Männerfußball. Und es finden Frauenfußballspiele statt und die SC Freiburg Frauen spielen hervorragenden Fußball in der Bundesliga im Dreisamstadion und auswärts. Und deswegen ist mein Plan, diese Zeit endlich dafür zu nutzen, zu den Frauenfußballspielen zu fahren, die da stattfinden. Und das kann ich wirklich allen Menschen sehr ans Herz legen.
Das greife ich gerne auf. Und was ich vielleicht zum Schluss zusammenfassend sagen kann, du hast es so schön gesagt, nicht hier sind die, die gesellschaftskritisch sehen und da sind die, die gucken, sondern dass man das halt schaut, wie man das verbinden kann, dass es gucken schön ist, Spaß machen soll und man trotzdem die gesellschaftspolitischen Hintergründe im Auge haben soll und dran denken soll und sich dem auch bewusst sein soll. In dem Sinne, gut hoffe ich von Katar zurück in August, dass wir eine gute Saison erleben, hier in Freiburg speziell mit Euroleague und dass wir vielleicht in einem Jahr zusammensitzen und viel Spaß gehabt haben.
Das ist Danke. Doch ein sehr schöner Ausblick. Vielen Dank.